Tischgespräche, der Roundtable Podcast.
Herzlich willkommen zu der vorerst letzten Folge von Tischgespräche zeigen, was wir können, dem Roundtable Podcast. Heute mit einer besonderen Folge für mich und auch mit einem besonderen Gast, der sich jetzt gleich noch vorstellt. Heute geht es um die Geschichte von Roundtable und warum es, ohne dass es elitär klingen soll, ein Privileg ist, für uns Tabler zu sein. Und ich freue mich ganz besonders, dass du hier bist und freue mich noch mehr, wenn du dich jetzt vorstellst.
Hallo Ruben, grüß dich. Danke, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Moritz Kempf. Ich bin seit 2018 Tabler und habe dann irgendwann den Weg in die nationale Ebene gefunden als Referent, Referent Events. Sprich, ich bin derjenige, der dafür zuständig ist, dass der Know-how-Transfer von Groß-Events gut gebackupt wird und auch weitergegeben wird. Und werde frequentiert für alle Fragen rund um Events und Versicherungen neuerdings.
Genau. Freut mich. Schön, dass du da bist. Steigen wir auch direkt ein in dem, was alle jetzt so brennend interessiert. Das ist jetzt quasi Folge 10. Wir haben unfassbar viel schon gehört, was wir alles so machen, von Service-Projekten, von Hands-on-Projekten, von Tischen, von Zirkeln, von Aufnahmen, wie ein Abend abläuft mit allem drum und dran. Wo wir aber noch nie drüber gesprochen haben, ist über den historischen Hintergrund. Wie das Ganze entstanden ist, dann kam die Kriegszeit in Deutschland, die Nachkriegszeit, der Grundgedanke. Lass uns einfach mal darüber sprechen, aus deiner Sicht, wo ist Roundtable entstanden und wo stehen wir heute?
Also die Entstehung von Roundtable war tatsächlich eine Rausgründung aus Rotary, soweit ich das zeitgeschichtlich noch weiß.
Tatsächlich, ja.
Genau, also es gibt ja nicht das Geschichtsbuch oder so, sondern es gibt halt so Fakten, die man sich zusammensucht und das ist in Großbritannien passiert. Es gab damals eine Inspiration vom Prince of Wales, das Adopt, Adapt, Improve, das tatsächlich von uns ja auch gelebt wird. Entsprechend ist Roundtable nicht gegründet worden als pure Service-Club oder privilegierten Verein, so wie dieses Privileg, ein Table zu sein, auf das wir nachher eingehen, ja auch zu verstehen ist leider oder verstanden werden könnte, sondern es ist so eine Mischung aus, ich würde sagen, überbegrifflich Weiterentwicklung von jungen Männern als Teil der Gesellschaft. Was ich spannend fand, ist, dass bevor Roundtable International gegründet wurde, der erste Tisch in Deutschland gegründet wurde, in Hamburg, 1956, glaube ich.
Ja, genau. Müsste passen.
Genau. Also das hat schon einen ziemlich krassen Hintergrund. Das ist nicht erst gestern entstanden und irgendwie wischiwaschi, sondern ist schon eine beeindruckende Geschichte. Möchtest du noch weiter eingehen?
Wenn man sich jetzt überlegt, wir sind jetzt in 2025, wir feiern in 2 Jahren 100-jähriges Bestehen. Das heißt 1927 in England, um ganz genau zu sein, in Norwich, von Louis Marchesi, der ja quasi der Gründungsvater ist, ja, der gesagt hat, wir müssen doch mal das Know-how von allen, die wir hier in der Stadt so haben, an einen Tisch bringen. Der Tisch muss möglichst rund sein und dann überlegen wir uns mal, wie wir unsere Energie bündeln können und dann für den Nächsten der Allgemeinheit zur Verfügung stellen können. Das war ja so dieser Grundgedanke. Das leben wir ja heute noch, diese Verantwortung, diese Offenheit. Was findest du, hat aus diesem Historischen heraus Roundtable groß gemacht?
Ich glaube, dass Roundtable auch deswegen groß wurde, weil es ich nenne es normativ, eine normative Struktur vorgibt, die sich nicht verändert hat. Und teilweise, es kommt immer auf die Epochen an, mit sich bringt eine Eigenschaft, die ich sehr besonders finde, nämlich gerade Roundtable, heißt, alle sitzen an einem runden Tisch und es gibt keine Hierarchie. Es gibt also nicht den Chef, der da spricht, sondern die sitzen alle auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die Menschen anders verbindet. Nicht in ein Muss geht, sondern in ein Kann. Und Ehrenamt war ja schon immer eine Lücke in unserer Gesellschaft, so zwischen den Strukturen irgendwie. Von dem her glaube ich, dass der Bedarf, es kam einfach vom Bedarf der Gesellschaft her, dass es Roundtable heute noch gibt und auch geben wird in Zukunft.
Ja, ich glaube, du hast ein gutes Stichwort gegeben, Struktur. Das ist auch den einen oder anderen noch nicht bekannt. Wir haben jetzt sehr, sehr viel in den Folgen über alles Mögliche gesprochen. Wir haben ja schon eine sehr gute Struktur. Wir haben einen Roundtable International, der als oberste Dachorganisation über allem steht. Wir haben die nationalen Präsidien in jedem Land, wo es auch Roundtable gibt. Wir haben dann die Distrikte, die ähnlich Bundesländern sind, und haben dann unten drunter das Herzstück eigentlich, der Mensch im Mittelpunkt, quasi unsere Tische. Jetzt bist du Tischpräsident in Friedrichshafen gewesen. Du bist jetzt aktuell auch in meinem Beirat wieder der Referent für Events, der Referent für Side by Side, und hast daraus entstehend auch, was ich sehr gut finde, so ein Handbuch entwickelt, was du den Tischpräsidenten, die jetzt so in so ein Amt neu reinkommen, ja, und am besten komplett ins kalte Wasser geworfen sind, gar nicht so die strukturellen Hintergründe, diese ganzen Facts haben bei RT, die man so mit den Jahren mitbekommt, mit dem Reisen, mit dem gegenseitigen Sprechen und mit allem, was so dazugehört. Jetzt heißt das Buch, ein Privileg, Tabler zu sein, ist ja erstmal mega elitär, wenn man so denkt, okay, ey, die reden immer davon, genau, die reden immer davon, die wollen nicht elitär sein, jetzt bringen die so ein Handbuch raus, was heißt, ein Privileg, Tabler zu sein. Nimm uns da mal mit, was dieses Buch für dich bedeutet und was das für dich für eine Wirkung hat.
Mhm. Das Privileg, ein Tabler zu sein, ist ein Titel, der wurde bewusst gewählt. Der hat das Ding zu polarisieren, hat das Ding aufzuwühlen und auch das Ding, dass Menschen darüber sprechen. Inhaltlich ist dieses Booklet dazu da, dass ich erkannt habe im Rahmen der Events, dass besonders die Funta dafür da war einst, dass sich zukünftige Tischpräsidenten und auch andere Ämter auf ihre Ämter dort vorbereiten können in Form von Workshops. Also von Roundtable Deutschland oder Ladies Circle Deutschland. Eine Vorbereitung getroffen wird in Form von Workshops, dass es halt da auch irgendwie an den Tischen funktioniert oder an den Circles. Das Ganze hat sich in der Corona-Zeit ein bisschen verabschiedet. Da ging es darum, dass an den Tischen selbst dieses Know-how nicht vererbt wurde, weil es halt mindestens einen Tischpräsidenten gab, der eigentlich nur virtuell irgendwas gemacht hat. Aber es gab keine großen Events, die irgendwie dafür gesorgt haben, dass er auch versteht oder vielleicht daran erinnert wird oder auch spürt, dass es ein größeres Ganzes gibt als nur die Tischgeschichte. Und das andere ist, dass die Funta damals irgendwann mal, ich glaube, es war sogar vor meiner Zeit oder um die Zeit rum, 2018, 19, verschoben wurde vom Zeitpunkt. Das heißt, die Funta heutzutage findet ein bisschen zu früh statt, um solche Workshops zu initiieren, weil nicht ganz klar ist, wer jetzt Vize ist am Tisch oder ob das wirklich dann ein gewählter Präsident wird und so weiter. Und um diese Lücke zu schließen, habe ich mir gedacht, dieses Booklet wäre doch geil. Wir haben die Datensätze durch die Tableau World und wir können das Ding an jeden frisch gebackenen Präsidenten verschicken, sodass sie ohne mit dem Fingerzeig zu hantieren, gezeigt bekommen, was denn für Möglichkeiten da sind, über den Tisch hinaus. Weil ich auch selber als Präsident festgestellt habe, dass dieser Horizont das vermutlich das stärkste Problem ist, das eine Organisation wie Roundtable hat. Weil wir da so eine Art von nicht bös gemeinter Gruppenegozentrik entwickelt haben an den Tischen. Sprich also Stammtische haben, die in sich geschlossen sind, die nicht im Sinne eines übergeordneten Systems handelt, also im Sinne von Roundtable Deutschland, und auch nicht verstehen, dass das ein wichtiger Punkt ist. Gibt es kein Roundtable Deutschland oder Roundtable International, gibt es auch kein Roundtable in Friedrichshafen oder sonst wo. Und ohne, dass man da jetzt missionarisch vorgeht und irgendwie muss, weil das ist ja Ehrenamt, dachte ich mir, okay, dann probiere ich es mal in der breiten Masse. Ich weiß nicht, inwiefern das meinen Tisch bewegen wird. Ich weiß, dass Aspiranten, die ich an den Tisch gebracht habe und auch der jetzige Präsident, tatsächlich reisebereit sind und auch in Oldenburg schon dabei waren beim letzten großen Event. Von dem her werden wir sehen, was das bringt. Ich fände es gut, wenn das jedes Jahr aufgelegt wird.
Ja, zum Thema Aspirant, das ist immer so ein ganz gutes Stichwort. Wir haben es hier in ganz vielen Folgen schon gehabt, dass natürlich die haupten Zuhörer, Tabler, Ladies, Leute aus der Roundtable-Family, aus der Roundtable-Bubble sein sollen oder werden. Aber wir natürlich auch einen Großteil derer ansprechen wollen, die da vielleicht Bock drauf haben, die schon immer mal wissen wollten, was machen die eigentlich. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Aspiranten. Das ist auch so ein Begriff, den man nochmal so kurz erklären kann. Mhm. Erklär doch einfach mal kurz den Zuhörern, was ist ein Aspirant und wie läuft es generell ab, um zu sagen zu können, ich habe das Privileg genießen können oder genieße es jetzt, ein Tabler zu sein.
Ja, es ist eigentlich schon krass, was das mit dem eigenen Leben macht, wenn man zu Roundtable kommt. Nicht, weil wir eine Sekte sind oder irgendwelche Glaubenssätze uns auferlegt werden und danach alles besser ist, sondern weil man einfach einen Haufen Möglichkeiten bekommt, die man aber nicht nutzen muss. Ehrenamt ist, alles kann, nichts muss. Leider manchmal auch. Bei der Aspirantengeschichte ist es wichtig, und das habe ich, ich bin da mit meinem Tisch auch aneinander geknallt teilweise. Es gibt einen Prozess, dass man Menschen auch nicht überfordert. Ne? Also wenn man Aspiranten vorschlägt und da total on fire ist für diese Menschen, die man da vorschlagen möchte, weil man halt eben auch verstanden hat, was Roundtable Deutschland bedeutet und damit dann auch transportiert, ist die Person reisebereit, kann sie sich einbringen, gemeinnützig, weil das ja eigentlich das ist, was wir hochhalten sollten. Und das aber auf eine Struktur trifft, in der man von Indianern und Häuptlingen spricht und die Frage stellt, was bringt das unserem Tisch und nicht darüber hinaus denkt, dann ist es schwierig, dann knallt das aufeinander und da muss man behutsam vorgehen, weil das ja auch nicht gestern erst entstanden ist, sondern etwas ist, was langsam und sachte rausentwickelt werden muss. So ein Aspirant ist eine Person, die man vorschlägt an den Tisch, von der man die Idee hat, dass sie gut in den Tisch passt, aber sich natürlich auch mit Ehrenamt oder Gemeinnützigkeit beschäftigt. Es gibt leider sehr viele Menschen, die das nicht auf dem Schirm haben. Wenn die Person dann bereit ist, man muss es schon ein bisschen im Vorfeld abfiltern, ist die Person, in welcher Lebensphase ist sie gerade? Also baut sie gerade ein Haus, gründen sie eine Familie, ist sie gerade in der Karrierephase? Dann bleibt da vielleicht nicht viel Zeit für ein Ehrenamt. Sowas sondiert man in einem sogenannten Gabeltest, nachdem man den Tisch vorgewarnt hat, dass es da jemanden geben könnte. Der Gabeltest wird besucht vom Aufnahmeausschuss und dem Aspiranten. Wenn das Ganze passt, dann gibt es am Tisch eine Vorstellung, einen Ego-Vortrag, wo sich der Aspirant dann auch vorstellen kann und auch mal reinschnuppern kann. Das ist eben auch so ein Nehmen- und Geben-Ding. Also er schaut sich den Tisch an, wir schauen uns ihn an. Dann gibt es eine bestimmte Vetofrist und danach gibt es die Frage, möchtest du Teil von Roundtable sein? Und dann ist der Kerle dann Teil von Roundtable. Das ist insofern spannend, weil man jetzt kein unbedingtes Onboarding bekommt. Da kommt jetzt niemand her und legt dir einen Katalog mit Möglichkeiten hin, sondern das erfährst du im Austausch mit den Leuten. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen gewesen, dass das Präsidium gut aufgestellt ist, ja, um sowas briefen zu können.
Zusammenfassend kann man sagen, die Aspirantenzeit ist eigentlich quasi so das gegenseitige Abtasten. Ja. Passe ich zum Tisch? Mhm. Passt der Tisch auch zu mir, zu meinen Lebensumständen? Und da kommen wir auch gleich zu dem Punkt, den ich dann an der Stelle einwerfen kann als kleinen Hinweis. Immer wieder kam ja, macht mit, meldet euch, geht auf die Webseiten, Instagram, Facebook, was auch immer da irgendwo so zu haben ist. Klar kannst du als Außenstehender jederzeit in die Roundtable Family kommen, indem du einfach zeigst, du hast Bock da drauf. Aber es ist schon noch so ein Ding auch oftmals, dass man links und rechts in seinem beruflichen Umfeld, in seinem privaten Umfeld schaut, wer würde gut und auch homogen, wenn ich das so sagen darf, in die Gruppe passen, weil du verbringst ja einen Großteil deines Lebens mit denjenigen. Und das ist auch gleichzeitig das, wo ich sage, was sind unsere Herausforderungen heute? Wie bleiben wir relevant? Wie schaffen wir das, Nachwuchs zu generieren, sichtbar zu bleiben? Und wie schaffen wir das, mit dem Tempo der Zeit mitzugehen? Mhm. Und da vielleicht aus deiner Sicht auch, wie du da für uns die Herausforderung von heute siehst.
Die Herausforderung von heute ist auf keinen Fall beispielsweise in Worthülsen oder in einem draußen etwas behaupten, was drin nicht stimmt zu Hause. Also nicht das klassische Marketing. Es geht eher darum, und das ist ja das Schöne bei Roundtable, wir müssen eigentlich nur zeigen, was wir können und wer wir sind, weil das authentisch ist und weil da auch genug da ist. Also Roundtable gibt ja nicht vor, etwas zu sein, was es nicht ist, und man muss das verstecken und sag das bloß nicht draußen oder sonst irgendwas, sondern es geht tatsächlich ja um Gemeinnützigkeit. Und Gemeinnützigkeit ist etwas, was Menschen erstens das Gefühl gibt, Teil von etwas zu sein, und zweitens Menschen auch klar zeigt, dass sie eine Wirkung haben, also eine eigene Wirksamkeit haben, die sich multipliziert durch dieses Ehrenamt und durch dieses Netzwerk Roundtable, und eine Gesellschaft formen können, derer sie ja auch Teil sind. Also es geht ja über Roundtable hinaus. Ich bin ja ein Mensch auch im sozialen Umfeld, in privater Natur, im beruflichen und so weiter. Und wenn ich die Chance habe, zumindest ist es mein Antrieb, bei Roundtable mich einzubringen, um da sinnvoll zu arbeiten, also einen Nutzen zu stiften, dann bringe ich mich ja ein. Und das ist bei Roundtable, glaube ich, genau das, was wir noch weiter hochhalten müssen. Und wo wir auch aufpassen müssen, meines Erachtens fängt es an der Basis an. Also die Person, die den Aspiranten vorschlägt und brieft, hat eine Verantwortung. Das ist die Person, die Roundtable weiterentwickelt oder Roundtable potenziell schadet. Ja. Und da sehe ich unsere Herausforderung, dass wir wirklich an der Basis am Tisch für mehr Bewusstsein einstehen und das auch wieder in die Köpfe der Menschen und in die Herzen vor allem der Menschen bringen.
Ja. Ja. Jetzt ist die Zukunft von Roundtable das, was mich noch mitnimmt, wo ich für die Zuhörer sage, da müssen wir nochmal drauf eingehen. Jetzt gehörst du zur Generation, die leider schon 40 ist. Das heißt, du findest dich jetzt aktuell so quasi in deinem letzten Jahr bei Roundtable, hast viel erlebt da jetzt auch schon, bist lange Jahre jetzt wirklich in verschiedenen Events, in den Funktionen unterwegs gewesen. Du kennst die Verknüpfung zu Lady Circle, du kennst die Verknüpfung zu Oldtable, auch zu ACT. Wie siehst du die Zukunft von Roundtable?
Da passiert gerade sehr viel im Kopf jetzt bei der Frage. Also ich sehe nicht eine Zukunft, in der die Kleeblatt-Familie plötzlich ein Club ist. Nicht, weil ich aus einer Welt komme, wo Mann und Frau getrennt sind und es gibt nicht den Menschen, sondern es gibt diese zwei Bilder und keine Ahnung, sondern weil ich glaube, dass es durchaus Themen gibt, die Männer woanders abholen als Frauen. Deswegen finde ich es gut, dass es Lady Circle gibt und auch, dass es Roundtable gibt. Ich bin in meiner Zeit als Referent auch sehr stark mit Lady Circle zusammengewachsen und habe da Sachen erlebt, die mir sehr gefallen haben, aber die ein ganz anderes Thema haben wie bei Roundtable. Was ich glaube, ist aber, dass die weibliche und die männliche Energie durchaus noch mehr zusammenschmelzen dürfte, dass man noch mehr gemeinsam macht, dass man sich gegenseitig inspiriert. Was den Club oder die Clublandschaft generell betrifft, hoffe ich oder wünsche ich mir sogar, dass es sich einfach weiterentwickelt und weiter bestehen bleibt. Weil das, was wir bereits heute tun, das sind Dinge, die sind von innen raus gewachsen. Weihnachtspäckchen-Konvoi gibt es seit 2001. Solche Dinge sind generell super, können aber nur dann einen guten Nährboden haben, wenn man sich sonst versteht und wenn man sonst weiß, wofür man das tut. Von dem her, da gibt es kein wahnsinnig innovatives Bild. Roundtable ist sehr alt und ich möchte, dass Roundtable auch sehr alt bleibt und weiterhin sehr alt bleibt, ohne dass sich da jetzt maßgeblich was verändert. Das ist gar nicht notwendig.
Ja. Ich glaube, wir haben auch gezeigt in den letzten 100 Jahren, es gab ja ganz viele Epochen da und ganz viele Situationen, wo es einen ständigen Wandel gab, wo wir aber heute sehen, dass wir die Kultur, den Grundgedanken, das Herzstück heute noch genauso leben. Was ich mir wünsche für die Zukunft ist, dass wir vielfältig bleiben, dass wir im ständigen Austausch bleiben und dass wir viel mehr wieder in den Dialog gehen, dass wir viel miteinander sprechen, viel aufeinander hören. Und ich glaube, das ist ja hier heute so mit der erste Weg dahin, der digitale Weg, ohne analog seine Seele zu verlieren. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir so analog wie möglich sind an unseren Tischabenden, dass wir eine Bubble schaffen, in der wir uns öffnen können, in der wir über alles sprechen können, ohne Vorurteile, ohne dass mit dem Finger auf den anderen gezeigt wird. Dass wir aber auch in der digitalen Welt, in der wir nun mal heute leben, aber auch dann nicht den Anschluss verlieren an das alles, was im Moment auch dann da ist und auf uns zukommt. Ja, und das ist schon der Abschluss eigentlich von unserer Podcast-Reihe. Wir haben jetzt in den letzten 10 Folgen uns unfassbar viel mit unseren Service-Projekten beschäftigt. Wir haben uns mit OT beschäftigt, mit ACT, mit LC. Wir haben uns mit uns selber beschäftigt. Ich glaube, wir konnten aber in den Folgen ganz gut zeigen, dass es bei uns fast eigentlich immer ausschließlich um Service, um Hands-on, um das Ehrenamt geht, um Hilfe am Nächsten, der die Hilfe braucht. Ich glaube, es hat deutlich gemacht, dass Roundtable und alle, die dazugehören, kein Verein sind, sondern dass es eher schon als Versprechen zu sehen ist, an Versprechen des Nächsten.
Oder Haltung sogar.
Genau, ja. Oder Haltung. Und das ist einfach so. Und ich sage danke, lieber Moritz. Wir sind am Ende angekommen von unserer Podcast-Reihe Tischgespräche, zeigen, was wir können, der Roundtable-Podcast. Ich animiere an der Stelle nochmal, schaut auf unsere Kanäle vorbei, guckt auf Instagram, guckt auf Facebook, schaut auf den Webseiten vorbei, guckt in eurer Region, ob es einen Tisch, einen Circle gibt, an dem ihr euch anschließen könnt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an bei Roundtable auf Instagram, auf Facebook, auf einem WhatsApp-Kanal, was auch immer euch beliebt. Und ich hoffe und wünsche mir, dass das hier keine einmalige Sache war, dass es vielleicht eine Staffel 2 gibt. Das liegt nicht in meiner Hand, sondern das liegt in der Hand meines Nachfolgers. Und von dem her sage ich vielen, vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und freue mich darauf, wenn ich das selber hier hören kann. Und sage jetzt an der Stelle danke, lieber Moritz, dass du da warst. Danke, liebe Zuhörer und Zuseher, dass ihr dabei wart. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.